Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen, hier spricht Mella. Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Heute geht's mal wieder um ein super spannendes Thema. Ich habe heute Steven und Marina zu Gast. Die beiden sind Eltern einer zweijährigen Tochter. Und das Besondere an der Sache ist, die beiden sind blind. Ich bin über einen anderen Podcast von Antenne Niedersachsen auf die beiden aufmerksam geworden, und zwar den Stadtpodcast Osnabrück. Also für alle Osnabrücker da draußen, wenn ihr zuhört und auch noch Bock auf die andere Folge habt, hört da gerne rein. Und jetzt zu euch beiden. Hallo Steven und Marina, stellt euch doch gerne erstmal kurz selber vor.
Ja, total gerne. Hi Mella erstmal. Mein Name ist Steven, ich bin 39 Jahre und genau seit 2018 Wahl-Osnabrücker. Arbeite bei der Stadt Osnabrück und bin seit meiner Geburt blind und seit November 2022 Papa. Und damit sind wir ja schon im Thema des Podcasts oder beim Thema des Podcasts.
Ja, hi, ich bin Marina, 33, komme hier aus dem Landkreis Osnabrück ursprünglich, bin ebenfalls im öffentlichen Dienst tätig und habe eine Augenerkrankung, die erblich bedingt ist, Retinitis pigmentosa. Und mein Sehrest oder mein Sehen wird immer geringer. Das Gesichtsfeld verkleinert sich im Grunde. Und genau, bin auch eben ja seit November 2022 Mutter der kleinen Paula.
Sehr schön. Ich finde dieses Thema so wichtig. Ich habe auch schon eingangs gemerkt, dass ich mich direkt so ein bisschen verhaspelt habe im Vorgespräch, weil sich da immer solche Sätze einschleichen wie, habt ihr den Leitfaden gelesen? Habt ihr den gesehen? Merkt ihr das im Alltag, dass Menschen da unsicher werden, vielleicht auch im Umgang mit euch?
Menschen, ja, werden ob der Wortwahl unsicher. Das bemerken, registrieren wir relativ häufig. Ich würde jetzt mal pauschal behaupten, dass ich das etwas oder dass diese Unsicherheit in der Wortwahl bei mir oder mir gegenüber häufiger auftritt, als es bei Marina der Fall ist. Warum das so ist, das können wir gleich nochmal ein bisschen erklären. Allerdings, man muss dazu sagen, Worte wie gesehen oder guck mal, das sind Worte, ja, Hülsen, die vielfach auch umgangssprachlich einfach verwendet werden. Und natürlich muss man immer gucken, derjenige, den man gegenüber hat, wenn er jetzt, ich sag mal, gerade zum Beispiel frisch erblindet ist oder die Seheinschränkung vielleicht noch gar nicht so lange her ist, wäre man oder würde ich mit solchen Worten sicherlich vorsichtig sein. Aber in der Regel oder bei den meisten sollten diese Worte eigentlich gut funktionieren, weil sie eben umgangssprachlich eingesetzt werden.
Ja, mir gegenüber stockt da eigentlich keiner, weil ich halt noch was sehe. Ich habe zwar auch die Einschränkungen, aber ich sehe noch ein bisschen was.
Okay, verstehe. Gut, danke, dass wir das direkt geklärt haben am Anfang, weil ich das auch bei mir sofort bemerkt habe, dass ich unsicher wurde. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding bei vielen anderen Menschen. Darüber wollen wir heute nämlich auch sprechen, was so Vorurteile vielleicht euch gegenüber als Eltern auch betrifft. Und generell wollen wir einfach das Thema von Inklusion mehr in den Vordergrund rücken. Das ist ja auch so ein bisschen beim Mama-Talk Thema, dass wir Diversität abbilden wollen, dass wir verschiedene Eltern abbilden wollen. Genau, deswegen freue ich mich total auf die Folge, aber natürlich soll es auch unbedingt um euren Alltag mit eurer kleinen Tochter gehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eure Tochter jetzt ja 2 Jahre alt und ich würde gerne dort anfangen, als ihr euch als Paar auf den Weg des Kinderwunsches begeben habt und inwiefern eure Erkrankungen vielleicht dort auch mitgespielt haben. Also war euch vorher bewusst, dass eventuell jeweils eure Erkrankung vererbbar ist und inwiefern seid ihr trotzdem diesen Kinderwunsch angegangen?
Erstmal muss man dazu wissen, dass also Stevens Blindheit oder der Grund dafür nicht vererbbar ist. Das ist einfach daraus geschuldet, dass er ja zu DDR-Zeiten Frühchen war und an der Sauerstoffversorgung lag das damals, richtig?
Genau.
Dann ist ja nur noch meine Seite erblich bedingt da, wo halt eben klar war, dass es eine Erberkrankung war. Ich habe das von meiner Mama geerbt. Ich sage nochmal dazu, dass meiner Mutter damals gesagt worden ist, ja, das überspringt eine Generation. Das hat bei uns doppelt nicht funktioniert. Also ich habe noch einen Bruder, der eben auch die Augenerkrankung hat. Aber als es dann so darum ging, naja, wir sind jetzt ein Paar, wie sieht's mit Familienplanung aus? Für mich war immer klar, ich möchte Mama werden. Und für Steven, ja, war das dann auch so der Wunsch, dass wir zu einer Familie werden. Und es war jetzt kein Grund zu sagen, nur aufgrund meiner Erkrankung, also ist es immer noch die Chance 50-50, bekommt sie es oder bekommt sie es nicht. Und wir haben in unserer Familie oder in unserem Umfeld so viele Menschen mit Seheinschränkungen, die alle mit beiden Beinen im Leben stehen und ein normales Leben führen. Und nicht zu sagen, wir kriegen deshalb keine Kinder. Weil selbst wenn unser Kind nachher eine Seheinschränkung hat, kann es ja trotzdem seinen Weg gehen und seine Ziele und Träume wahr werden lassen.
Genau. Also sie hat einfach in dem Moment gute Vorbilder, um zu wissen, wie man mit der Augenerkrankung, wenn sie sie haben sollte, durch den Alltag kommt. Aber das ist tatsächlich spannend, Mella, weil diese Frage nämlich, ob unsere Tochter auch eine Seheinschränkung hat, ist mit einer der ersten, die uns immer gestellt wird.
Kann ich mir vorstellen. Seid ihr mit der Frage okay? Ja?
Klar.
Das ist vollkommen okay.
Wir sind damit okay, ob unser Gegenüber damit immer okay, aber wir sind's.
Genau. Und man kann halt auch zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen, ob sie nachher tatsächlich die Augenerkrankung hat. Ich war im Jugendalter, als das also endgültig diagnostiziert worden ist. Klar, man geht jetzt regelmäßig zum Augenarzt, lässt es überprüfen, sind Anzeichen da, aber aktuell ist noch alles in Ordnung und man muss einfach sehen, was die Zeit dann bringt.
Ja, aber du weißt ja selber, du bist ja auch Mama, Augenarztbesuche stehen insbesondere bei kleinen Kindern nicht gerade hoch im Kurs.
Ja, vor allem nicht in dem Alter. Mein Kleiner ist auch 1,5. Da geht nicht mal Zähne putzen oder irgendwas. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen.
Genau. Gleich nochmal zum Hintergrund auch für die Hörerinnen und Hörer. Also was diese Augenkrankheit, die wir ja in Anführungszeichen erstmal nur mit diesem Fachbegriff Retinitis pigmentosa betitelt haben, eigentlich macht respektive bewirkt, weil damit wird klar, was Marina nämlich gerade gesagt hat, dass das bei ihr erst im Jugendalter diagnostiziert wurde. Weil die Augenerkrankung Retinitis pigmentosa bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass auf der Netzhaut die Sehzellen absterben. Und das ist eben ein fortschleichender Prozess, der zu Beginn gar nicht so auffällt, aber mit fortschreitendem Verlauf der Erkrankung eben halt doch. Es ist ein Tunnel, der sich daraus ergibt. Und dieser Tunnel wird immer kleiner. Und das Sehen, insbesondere bei Dunkelheit, ist eigentlich so das Erste, was auffällt, dass das halt schlechter wird. Und natürlich, das Gehirn ist ein Meister darin, Dinge auch zu kaschieren. Ne? Da werden Dinge auch mal hinzugedichtet, die dann da sein müssten. Leute oder Betroffene, die Retinitis pigmentosa haben, versuchen natürlich, das Sichtfeld insofern zu erweitern oder den Tunnel insofern, dass sie den Kopf eben entsprechend drehen, sodass das Gesichtsfeld entsprechend weiter wird. Aber irgendwann ist der Tunnel so klein. Ich habe mal gelernt, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man zum Beispiel durch so eine Klorolle guckt. So ungefähr ist das. Irgendwann ist dieser Tunnel halt nicht mehr da. Irgendwann ist er zu oder kann er zu sein. Also das heißt, die Augenerkrankung kann eben zur kompletten Erblindung, Dunkelheit führen. Aber es kann dir halt niemand sagen, ob das komplett eintritt, wann es eintritt. Das weiß man nicht.
Okay. Habt ihr, als ihr dann euch auf eure Kinderwunschreise begeben habt, auch irgendwie Gegenwind von eurem Umfeld erhalten? Ich sag mal so ganz blöde Vorurteile, wie kann man mit dem Risiko einer vererbbaren Erkrankung Eltern werden wollen? Also ganz drastisch gesagt, ich stehe nicht hinter solchen Aussagen, aber ich könnte mir vorstellen, wie gemein Gesellschaft sein kann. Gab es da irgendwas aus eurem direkten Umfeld?
Im Vorfeld habe ich das tatsächlich nicht so wahrgenommen. Zumindest auch nicht aus unserer Familie. Wenn man jetzt halt eben mit Kind draußen ist, dann haben wir durchaus schon mal vorbeigehen, dann von anderen Menschen zu hören bekommen, naja, man ist ja schon behindert, warum muss man denn noch ein Kind in die Welt setzen? Da verschlägt es einen schon in dem Moment die Sprache, aber trotzdem ist man irgendwie nicht in der Lage dazu, darauf zu reagieren. Und es ist immer schade, weil die Menschen einen ja auch nicht kennen und überhaupt nicht wissen, wie wir unser Leben meistern. Ja. Ich hatte aber tatsächlich auch vor kurzem noch ein Gespräch mit einer Person aus dem näheren Umfeld, sage ich jetzt mal, wo die Person dann letzten Endes sagte, und das war mir gar nicht so klar und ich war hinterher auch ziemlich entsetzt darüber, naja, die Person fand es schon etwas suspekt, jemand ein Kind mit der Option auf Blindheit in die Welt zu setzen. Und das Erschreckende, finde ich, daran ist, die Person kennt uns und weiß, wie wir unser Leben meistern, unseren Alltag und hat uns jetzt ja auch schon im Kontext eben ja auch mit Paula kennengelernt und dann trotzdem nochmal so eine Aussage zu treffen. Und dann finde ich persönlich, muss man es ja eigentlich verallgemeinern oder kann man es auch verallgemeinern, weil es kann immer mal irgendwas sein, dass ein Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt aufgrund irgendwelcher Genmutation, dann dürfte gar keiner mehr Kinder bekommen, finde ich.
Eben, also ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass die Anzahl von angeborenen Behinderungen viel geringer ist im Vergleich zu denen, was man im Leben erwirbt. Ich glaube, die Anzahl der Angeborenen liegt nur so bei 5% oder so und der Rest ist, glaube ich, Großteil erworben. Also deswegen kann man, finde ich, auch gar nicht so klassifizieren, das ist gut und das ist schlecht. Also es ist ganz oft mit so Vorurteilen so, oder?
Das ist natürlich ein großes Problem, aber ich glaube, was in diesem Fall das so für die Gesellschaft, glaube ich, so schwierig macht, ist eben die Tatsache, dass man sich ja mitunter bewusst dafür entscheidet, zu sagen, hey, ich gehe bewusst dieses Risiko ein, ne, und nehme in Kauf, dass mein Kind eine Einschränkung haben kann. Ne? Das ist, glaube ich, was für die Gesellschaft relativ schwierig nachzuvollziehen ist. Während ich eine Behinderung erwerbe im Laufe meines Lebens durch einen Unfall oder was auch immer, das ist ein, ja, ich sag's jetzt mal, ein Lebensrisiko. Ne?
Stimmt.
Aber wenn ich mich dafür entscheide, zu sagen, hey, ich setze ein Kind in die Welt, obwohl ich weiß, es könnte eine Einschränkung haben, das ist für viele, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Dieses Gedankengut ist aus meiner Sicht schräg, aber jemand, der sich mit dem Thema Behinderung, mit dem Thema Vererben und Vererbung noch nicht so wirklich in dem Moment auseinandergesetzt hat, ja, für den ist das einfach in dem Moment. Ne? Wir haben in der Gesellschaft ist ja immer so dieser Wunsch, dass die Kinder gesund sein müssen. Ne? Und das ist ja auch nachvollziehbar. Wir wünschen uns das ja für unsere Tochter auch. Ne? Wir würden uns mega freuen, wenn sie die Augenerkrankung nicht hat. Aber selbst wenn sie sie hat, es ist in Anführungszeichen nur eine Augenerkrankung.
Ja, das hast du schön gesagt. Weil ich glaube, wir vergessen auch, für euch ist euer Alltag normal.
Ja.
Für mich ist mein Alltag auch normal. Und dieses Normal finde ich auch immer so schwierig, das Wort. Ja. Es hat so viele Abstufungen, so viele Menschen, wie es vielleicht auf dieser Welt gibt. Richtig?
Genau. Nehmen wir mal, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber vielleicht passt das rein. Nehmen wir mal das Thema Verantwortung. Ne? Das ist ja auch was so ein Stück weit gesellschaftlich mitschwingt. So, wenn wir zum Beispiel, also wir gehen jetzt mal davon aus, unsere Tochter hat keine Seheinschränkung, dann wird es irgendwann so sein, dass sie selbstverständlicherweise uns im Alltag aufgrund dessen, dass sie guckt wie ein Luchs, viele Dinge auch vereinfacht. Ne? Das ist ein Selbstläufer. Und da können wir in dem Moment auch gar nichts dagegen tun. Das macht sie einfach automatisch, weil sie mit dem Thema Seheinschränkung groß wird. Und das sind Prozesse, die sehen, die erleben wir in kleinsten Alltagssituationen ja heute schon. Ne? Also es ist zum Beispiel, wirst das ja sicherlich von deinem Kind auch kennen, wenn das was findet oder aufhebt, weil ihm was runtergefallen ist, dann hebt es hoch und zeigt es dir. Paula weiß, zeigen als solches nützt nichts. Sie müsste das in dem Moment auch schon kommentieren. Ne? Mhm. Also kommt hier, also kommt auch da und dann gibt sie einem das auch in die Hand. Für Paula ist es manchmal einfacher und zielführender, wie oft wir irgendwelche Dinge suchen. Schnuller zum Beispiel ist bei uns ein viel gesuchter Gegenstand. Paula auf die Suche, weil sie den am schnellsten findet.
Sehr schön. Ja. Solche Fragen wollte ich auch stellen, wie zum Beispiel, ich habe auch eine Story von heute Morgen. Unser Kleiner macht sich einen Spaß draus, wenn er merkt, wir wollen ihm irgendwas wegnehmen, er rennt sofort weg und steckt sich dieses Teil in den Mund. Mhm. Heute war es ein 1-Cent-Stück. Mhm. Wie geht ihr mit solchen Momenten um, also oder mit solchen Gefahren? Könnt ihr das einfach alles komplett aus eurem Alltag verbannen, dass sowas einfach gar nicht rumliegt?
Nein.
Oder wie schafft ihr das?
Nein, also verhindern kann man das in gar keinem Fall. Das ist dann eher auch nochmal Zufall, dass ich vielleicht gesehen habe, dass Paula sich irgendwas in den Mund gesteckt hat. Oder ansonsten irgendwann, ja, hat man ja vielleicht auch, also entwickelt man ja auch ein Gefühl oder man merkt ja, hat das Kind jetzt irgendwie was im Mund. Und im Zweifel muss man dann einfach nachschauen, auch wenn sie nicht will, ne? Also da kommt man dann ja nicht drum rum. Bevor sie es runterschluckt, ist es halt eben dann der Sicherheitsaspekt, der überwiegt und man schaut einmal vorsichtshalber nach.
Ja.
Ja. Habt ihr euch in irgendeiner Weise besonders auf die Baby- und Kleinkindphase vorbereitet? Also wusstet ihr vielleicht schon in Bezug auf, ihr habt gesagt, ihr habt viele Freunde, die auch eine Seheinschränkung haben, vielleicht auch mit Kindern. Gibt es da irgendwie auch spezielle Geburtsvorbereitungskurse, irgendwas in der Richtung?
Also spezielle Geburtsvorbereitungskurse gibt es nicht. Was es aber gibt, sind WhatsApp-Gruppen, Chat-Gruppen, wo man sich mit Betroffenen, also mit Eltern, die eben auch betroffen sind und Kinder haben, austauschen kann über, ich sag's jetzt mal etwas flapsig, Lifehacks, wie man Dinge macht oder vielleicht auch nicht macht. Ne? Meine größte Sorge in Anführungszeichen war das Wickeln. So, ne? Also ich habe, bevor Paula auf der Welt war, gesagt, das mit dem Wickeln, das wirst du im Leben nie hinkriegen. Das wird so ein Stressfaktor. Und ich habe dann auch, weil ich eben wissen wollte, ja, wie macht man das auch gerade bei dem großen Geschäft? Ich habe dann in dieser WhatsApp-Gruppe gefragt, hey Leute, wie macht ihr das? Ne? Gibt es irgendwelche Tipps oder so? Ne? Und am Ende musst du einfach auch deinen eigenen Weg so ein Stück weit finden. Und heutzutage, ja, ist das Normalste halt der Welt. Ne? Man wächst da so rein.
Ja, ja. Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Großes Geschäft. Habt ihr irgendwelche Lifehacks, wenn du es gerade schon gesagt hast, dass dann sowieso immer das Kind, ich weiß nicht, direkt oder Paula, abgespült wird? Oder könnt ihr da was teilen?
Die wichtigste Grundregel für mich, also Marina sieht das ja noch, also wenn wir die Chance haben und zufällig beide zu Hause sind, machen wir das zu zweit, weil es entspannter ist. Einer reicht Tücher an, der andere macht sauber. Das ist so die Variante, wenn wir beide zu Hause sind, ne? Ansonsten ist der wichtigste Faktor, immer ein Tuch parat zu haben für die Hände, weil du einfach auch ganz viel tasten musst. Ne? Mhm. Du musst dir halt genau überlegen und genau musst genau wissen, wo und wie, also wo du schon warst mit Wischen. Ne? Und lieber 5 Tücher mehr benutzen, als bevor es zu spät ist. Also, ne, also lieber 5 Tücher mehr benutzen und die Wickelauflage auch mal wechseln, auch wenn nichts drauf ist, ne? Weil das sind immer so Dinge, da kann man einfach, also da kann man sich nie hundertprozentig sicher sein. Aber das Allerwichtigste ist einfach tasten. Ne?
Ja.
Weiß nicht, das sind einfach so dann so Automatismen. Ich hatte mir viele Sachen ausprobiert, auch gerade so, weißt du, so mit einer Schüssel und einem Waschlappen und mit geht auch, aber am Ende bin ich tatsächlich bei den klassischen Feuchttüchern hängen geblieben, weil es unterwegs ja auch die Methode ist, die du verwenden musst. Du hast ja unterwegs auch keine Schüssel und einen Waschlappen dabei.
Ja, stimmt.
Was im Vorfeld aber auch noch war, was finde ich nochmal positiv zu erwähnen, ist, dass ich eine tolle Hebamme hatte, die dann auch mal gesagt hat, hier komm mal vorbei, dann zeige ich mal Steven, wie man wickelt, und hat das an der Puppe geübt.
Ja.
Das war auch total klasse. Also da war sie auch total offen. Das fand ich auch richtig gut.
Wir waren für die Hebamme, das muss man dazu sagen, auch das erste Elternpaar, was eben eine Seheinschränkung hatte. Das war toll, sie hat sich darauf eingelassen, fand sie mega cool. Und ich glaube, es war auch für sie eine Bereicherung. Also ich glaube, wenn jetzt sich ein weiteres blindes Paar bei ihr melden würde, dann hätte sie, glaube ich, keine Berührungsängste mehr.
Schön, dass euch da so offen begegnet wurde, das freut mich.
Und was man auch dazu sagen muss, wir hatten auch bei der Geburt selber, ne, in dem Krankenhaus, wo Paula auf die Welt gekommen ist, ganz, ganz viel Unterstützung. Das war großartig. Also logischerweise in der Zeit, nachdem Paula auf der Welt war. Also ich habe, glaube ich, die Schwestern da etwas genervt, was das Wickeln angeht. Das war für mich auch so ein bisschen so diese Zeit, wenn du hier raus bist, musst du es drauf haben. Ne? Auch die Hebammen, Gynäkologen, gerade im Geburtsprozess. Ne? Wir hatten wirklich eine Hebammenschülerin, die war an dem Tag, wo Paula auf die Welt kam, dann nur für uns da, weil wir gesagt haben in der Vorbereitung, naja, wir brauchen Unterstützung, weil klar ist, Paula kommt oder wird per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Bringt natürlich auch mit sich, dass man dann in den OP muss. Und das funktioniert natürlich nicht mit Blindenstock. Ich kann, weil der eben nicht steril ist, nicht mit dem Blindenstock in den OP. Ich brauche also jemanden, der mich da begleitet. So. Und wir hatten die Chance, entweder jemanden mitzunehmen, eine Person unseres Vertrauens, oder eben als Angebot in der Klinik zu sagen, hey, ihr kriegt hier eine Hebammenschülerin, die ist an dem Tag nur für euch da. Und das fanden wir großartig.
Richtig schön. Ja. Danke fürs Teilen. Darauf wäre ich auch gar nicht gekommen, diese Frage zu stellen. Freut mich total. War es schwer, in so eine gute Klinik zu geraten oder war das Zufall?
Wir sind zum Infoabend gegangen und haben dann am Ende mit der Hebamme, die den Abend geleitet hat, sind wir darauf zugegangen und haben das Thema angesprochen, wie das da so wäre. Und die war total offen, sofort. Und für uns war dann klar,
wir gucken uns nichts weiteres an.
Wir gucken uns nichts weiteres an. Und ich habe das nochmal bei der Geburtsanmeldung nochmal mitgeteilt. Und das war alles überhaupt gar kein Problem.
Ja. Sehr schön. Gab es denn sonst noch weitere Ängste von euch, wo du das jetzt schon mit dem Wickeln angesprochen hast? Ich zum Beispiel würde mir gerade jetzt, wenn ich so an meinen 1,5-Jährigen denke, der gerne auf die Straße rennt, mir eigentlich immer voraus ist. Ich bin immer im Laufschritt hinter ihm her. Ist das bei euch ähnlich? Und wenn ja, ist das auch eine Angst gewesen? Und wie meistert ihr das zum Beispiel im Straßenverkehr?
Also für Steven dann hinterher zu kommen, ist eigentlich unmöglich. Also zumindest im Laufschritt.
Ja.
Ich mache das schon, aber dann natürlich eigentlich mit der Gefahr, dass ich mich selbst in Gefahr bringe, weil ich irgendwas übersehe, sei es ein Straßenschild oder ein Auto, was irgendwo doch plötzlich noch aus der Einfahrt irgendwie rauskommt. Ne? Aber ansonsten begegnen wir dem so, dass Paula Glöckchen an die Schuhe oder an die Jacke bekommt, sodass sie ja akustisch für uns hörbar ist. So machen wir das auch auf dem Spielplatz.
Und es ist auch so, dass wir insbesondere, also wo wir genau wissen, das ist jetzt eine ruhigere Gegend und eine Gegend, wo wir jetzt uns gut auskennen, da darf Paula dann definitiv alleine laufen. Und Gegenden, wo wir uns nicht auskennen oder wo wir wissen, hier sind zu viele stark befahrene Straßen, dann aus Sicherheitsgründen ist Paula dann entweder in der Kraxe oder im Buggy.
Stimmt, das ist eine einfache Lösung, die Sinn macht. Haltet ihr euch dann mehr in euren Gebieten auf, die ihr eh schon kennt? Oder wie ist das in eurem Alltag?
Wenn wir am Wochenende rausgehen, da hat man so seine Strecken und seinen Spielplatz, wo man halt eben gerne hingeht.
Ja.
Wo man eben ja, sich doch relativ sicher fühlt. Aber wir sind durchaus auch mit ihr anderweitig unterwegs, fahren in den Urlaub und alles.
Genau.
Und, aber dann geht es auch darum, ja, darauf zu vertrauen, dass sie bei uns bleibt und auf meinen Seerest zu setzen, über den ich verfüge. Oder auch, das haben wir durchaus auch jetzt schon gemacht, dass man dann mal mit Großeltern in den Urlaub fährt.
Also wir haben tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du, Mella, das kennst, es gibt ja so diese Laufleinen in Anführungszeichen, also dieses Leine, die man ans Handgelenk macht. Ne?
Mhm.
Eine Seite kriegt das Kind ans Handgelenk, eine Seite eben der Elternteil. Die haben wir auch. Fand Paula bislang nicht so lustig. Da müssen wir sie noch ein bisschen ranführen, aber das wäre eben auch eine Methode, um sicher, sage ich jetzt mal, an der Straße laufen zu können. Ne? Wobei man auch da wären wir wieder bei dem Thema Gesellschaft, wird natürlich auch kritisch beäugt. Dieses Thema Kind an die Leine nehmen ist etwas, was auch bei vielen im Kopf, sagen wir mal, Unwohlsein auslöst.
Eben, ohne dann wieder den spezifischen Hintergrund zu kennen, ne, wird man direkt verurteilt wahrscheinlich, ohne dass die Gesellschaft in dem Sinne weiß, dass ihr einen Hintergrund dazu habt. Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau. Ja. Und ich sag mal so, lieber skeptische Blicke oder mal einen blöden Kommentar, als wenn das Kind auf die Straße läuft. Ne?
Ja.
Wir haben, also ich war letztens mit Paula beim Friseur, der ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg und ich hatte auch mit Paula gesagt, wir laufen. Und Ziel war oder Plan war, dass sie an der Hand läuft, was sie allerdings nicht tat. Und dann war die Konsequenz, ich habe ihr gesagt, Paula, du musst an der Hand laufen, wir kommen jetzt gleich an eine Straßenkreuzung. Und sie wollte nicht. Und ich sagte, so, Paula, Schluss, dann drehen wir jetzt um. Dann kostete für mich jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber wir sind umgedreht. Und sie musste in die Kraxe. Und dann sind wir halt den Weg so gelaufen. Fand sie auch nicht witzig. Aber als wir beim Friseur waren, war alles wieder gut.
Sehr gut. Ja, so sind das halt Lösungen, die man sich irgendwie einfallen lassen muss. Ne?
Es ist natürlich schade, wenn man weiß, hey, klar, sie möchte jetzt natürlich total gerne laufen und das weiß ich auch. Ne?
Was aber auch noch der Fall ist, ich sag mal, wenn man jetzt in Gegenden unterwegs ist, ja, wo jetzt auch viel los ist, also ich gehe jetzt mal konkret auf den Zoobesuch ein, da laufen viele Leute durcheinander, Kinder von links nach rechts, weil sie die Tiere ansehen wollen. Da ist Paula ja nicht anders tatsächlich, ne? Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, auf Elternassistenz zurückzugreifen, also eine Person, die halt eben uns begleitet und in dem Fall wirklich nur unsere Augen ersetzt. Die hat keinen Erziehungsauftrag oder sonst irgendwie etwas, sondern wirklich uns mitzuteilen und darauf zu achten, wo läuft Paula hin, begibt sie sich vielleicht in Gefahr und dann auch nochmal hinterher zu laufen.
Genau, also jetzt kann man natürlich berechtigterweise die Frage stellen, hey, das können doch auch Freunde oder Angehörige. Ja, können sie. Ne? Aber in der Regel haben die ja auch Kinder. Und dann kann man sagen so, und jetzt passt du zusätzlich noch auf mein Kind auf. Und es ist was anderes, wenn du sagst, hey, du hast jetzt jemanden dafür, den kannst du auch, also der kriegt dann natürlich logischerweise auch Geld dafür, also die Elternassistenz, dass du dann weißt, hey, die hat jetzt quasi ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Wie kommt man an so eine Person ran?
Das ist ein bisschen schwer.
Ja.
Also, es ist schwer, nicht weil man dafür jetzt eine spezielle Qualifikation braucht, das um Gottes Willen, sondern es geht eher darum, grundsätzlich ist es gibt ja das Bundesteilhabegesetz, das Sozialgesetzbuch 9, wo eben insbesondere Leistungen für Menschen mit Behinderung drinne stehen, und eine dieser Leistungen ist eben Elternassistenz. Das heißt, das ist eine Leistung, die man theoretisch bezahlt bekommt. Jetzt ist aber das Problem, also von der Eingliederungshilfe bezahlt bekommt. Jetzt ist aber das Problem, dass das eine Leistung ist, die von Einkommens- und Vermögensgrenzen abhängig ist. Und wenn man da drüber liegt, dann bekommt man die eben nicht bezahlt. So. Und dann steht man natürlich vor der Frage, was macht man? Dann zahlt man die entsprechend selber, und wie man diese Person findet. Ja, wir haben es tatsächlich über mehrere Wege versucht. Wir haben es über soziale Netzwerke versucht, wie nebenan.de. Wir haben es über unsere Kita-App probiert, vielleicht, ne, ob es irgendwie jemanden gibt. Und tatsächlich ist es denn die Kita-App oder hat denn die Variante der Kita-App zum Erfolg geführt? Das ist jetzt eine andere Mama, deren Kind schon größer ist.
Okay, also das ist quasi, sind das Menschen, die das dann auch als Beruf ausüben oder die es vielleicht als Ehrenamt machen? Beziehungsweise ihr meintet, sie werden bezahlt, also ist es wahrscheinlich kein Ehrenamt?
Ja, genau, es ist kein Ehrenamt, also die bekommen schon Geld dafür. Also man könnte es als Minijob anmelden eben auch. Mhm. Und dann kann das eben jedermann sein. Also in dem Prozess, wo wir eine Person finden wollten, da waren junge Leute bei, da war aber auch die Rentnerin dabei, also wirklich von bis. Und da muss man einfach den Weg gehen, dass man die Person kennenlernt. Wie harmonisiert das dann auch mit Paula? Weil es nützt jetzt nichts, wenn man sich dann auf eine Person verständigt, die aber letzten Endes gar nicht auf Paula eingegangen ist oder zu der Paula auch irgendwie auch in der kurzen Zeit des Kennenlernens dann keinen Bezug irgendwie gefunden hat. Also da muss man drauf achten. Deswegen ist es halt nicht so einfach, da die richtige Person zu finden. Und dann ist es auch noch so, dann melden sich halt eben Leute und wissen aber oder haben im Grunde gar nicht genau verstanden, worum es dann nachher geht. Und wenn ich dann mit dem Kind alleine bin, nein, als Elternassistenz ist man nie mit dem Kind alleine, sondern immer mit uns zusammen, und man ersetzt wirklich ganz platt gesagt in unserem Fall nur unsere Augen.
Und hält sich sonst im Hintergrund.
Genau.
Ne? Okay. Wenn jetzt natürlich, so wie es in unserem Fall ist, die Elternassistenz auch ein Kind hat, dann spielen die Kinder natürlich auch zusammen.
Ne? Sehr schön, das können wir ja gerne hier mal als Aufruf nutzen, weil ich fragen wollte, was ihr euch auch von der Gesellschaft oder auch von sehenden Menschen zum Beispiel wünschen würdet. Also wenn jemand zuhört und irgendwie noch einen kleinen Nebenjob machen möchte, der Nebenjob der Elternassistenz scheint gesucht zu sein.
Genau, das ist auf jeden Fall durchaus spannend.
Wo wünscht ihr euch noch Unterstützung? Das ist auch so ein Ding, du hattest schon deinen Blindenstock erwähnt im Alltag. Das heißt, man würde bei dir zumindest erkennen, dass du eine Sehbehinderung hast. Wie gehst du damit um oder was würdest du dir wünschen von Menschen, die zum Beispiel dich jetzt, ich sag mal, an einer Ampel mit Kind vortreffen und man merkt vielleicht sogar von außen, das Kind ist heute nicht so kooperativ. Würdest du wünschen, dass man dann die Hilfe anbietet von außen oder wie geht ihr damit um?
Also dieses Anbieten von Hilfe ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was vielfach oft vergessen wird. Manchmal passiert es eben so, dass sich Passanten bemüßigt fühlen, einfach so einzugreifen.
Aha. Ne? Inwiefern?
Jetzt nicht bezogen auf Kind, das hatten wir jetzt so nicht, aber es gibt so diesen Klassiker, du stehst an der Ampel, ne, hörst gerade, ist grün oder nicht grün, dann wirst du schon mit über die Straße genommen, unabhängig der Frage, ob du darüber wolltest oder nicht.
Okay, du wirst einfach untergehakt und mitgezogen.
Das passiert auch. Okay. Ne? Und das sind einfach klar. So diese Themen, einfach fragen, bevor man...
Das ist zu viel des Guten, ja.
Ja, natürlich, ne? Also ich meine, ich denke mir da immer, Mensch, wie würden denn die Leute reagieren? Ja. Ne? wenn man das mit denen macht. Ne?
Ja.
Es sind auch immer so klar, bei ganz vielen Leuten Unsicherheiten. Mhm. Ne? Also das Gefühl, dass Leute automatisch, wenn sie sehen, du bist blind, automatisch lauter sprechen. Ne?
Ah,
und das ist halt, je nach Tagesform und Tagesverfassung, muss man natürlich mal gucken, wie man darauf reagiert.
Und das heißt, das wäre eine schöne Form, einfach erstmal Hilfe anbieten. Hallo, ich sehe gerade, ihr könntet vielleicht Hilfe gebrauchen.
Genau.
Okay.
Also es ist so, dass tatsächlich, also ja, wenn man das jetzt prozentual ausdrücken wollte, würde ich sagen, in der Gesellschaft, die Mehrheit macht es tatsächlich. Ich glaube, da gab es durchaus schon Umdenken. Ne? Mhm. Aber es gibt immer noch genügend, die es eben tatsächlich nicht tun. Ne?
Ich hatte aber gerade gestern tatsächlich noch eine Situation. Ich wollte aus dem Bus aussteigen hier bei uns und mich fragte ein Mann, also ich war auch mit Stock unterwegs, mich fragte ein Mann, ob ich Hilfe beim Aussteigen aus dem Bus bräuchte, der eben auch aussteigen wollte. Ich so, habe ich es verneint? Wirklich nicht? Ich sage, nochmal verneint? Und dann ging die Tür auf, der Mann stieg aus und nahm einfach meine Hand. Geben Sie mir Ihre Hand und half mir beim Aussteigen, obwohl ich ja auch im Vorfeld mehrfach es verneint habe.
Ja, okay.
Also es dann trotzdem noch zu machen, ist, finde ich auch schwierig.
Ja, ziemlich übergriffig, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar auch reagiert werden würde mit so einer Art Beleidigung. Ja, dann eben nicht oder so. Ist das auch schon mal vorgekommen, wenn man die Hilfe ablehnt?
Was passiert nicht, wenn man einen Sitzplatz ablehnt? Und lustigerweise kommt das dann meistens auch an Renten. Weißt du, steigst in den Bus ein, fährst nur ein, zwei Stationen. Da lohnt es sich manchmal nicht, einen Sitzplatz zu suchen. Und dann sind es insbesondere ältere Leute, die fragen, wollen Sie sitzen? Ne? Und dann sagt, nein, ich möchte jetzt nicht, weil zwei Stationen. Ja, dann eben nicht. Und man sagt, Mensch, du brauchst doch den Sitzplatz gerade dringend, weiß ich.
Ne? Ja, ja.
Ne? Und gerade wenn du die Kraxe mit Kind auf dem Rücken hast, dann machst du für zwei Stationen nicht den Aufwand und setzt das Kind ab.
Glaubt ihr, diese Art von euch oder diese Art von den Menschen mit euch umzugehen, resultiert am meisten aus dieser Unsicherheit heraus? Oder kann man auch sagen, es ist eine Form von Ableismus? Das Wort wollte ich hier auch gerne einbringen. Das Wort beschreibt ja Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, egal in welcher Form. Wir haben jetzt schon viel über Vorurteile gesprochen. Ich glaube, das fließt da auch mit ein. Ist das auch eine Form, die euch begegnet oder sind es eher diese Momente der Unsicherheit?
Also es ist vielfach das Thema einfach der Unsicherheit. Ne? Ich glaube, das Augenlicht nicht zu haben, zu verlieren oder im Sehen eingeschränkt zu sein, ist eines der größten Ängste, die viele Menschen haben. Wenn sich jemand vorstellt, dass der eben nicht da ist und gerade in komplexen Situationen wie Straßenverkehr, ich glaube, da gehen Leute, und da sind wir bei dem Punkt, naja, viele meinen es dann wahrscheinlich eher gut als böse, was dann in Übergriffigkeit endet. Sie stellen sich wahrscheinlich vor, würde ich zurechtkommen? Die meisten können diese Frage ruhigen Gewissens mit Nein beantworten und dann bieten sie eben ungefragt durchaus auch Hilfe an. Ableismus, das heißt Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu erfahren, muss man ein bisschen differenzieren. Diskriminierung ist ja erstmal eine Sache, die kann objektiv oder subjektiv empfunden werden. Ne?
Mhm.
Ich glaube, diese objektive Diskriminierung, ne, das ist, glaube ich, etwas im Erwachsenenalter wahrscheinlich eher seltener als im jugendlichen Alter. Ne?
Mhm.
Aber natürlich die subjektive Diskriminierung kommt natürlich schon durchaus häufiger vor.
Ich zum Beispiel, ich arbeite ja im Bereich der Geburtshilfe und da gibt es ganz oft diesen Satz, Hauptsache Mama und Baby sind gesund. Also den finde ich auch teilweise schwierig, hattet ihr ja vorhin auch schon mal gesagt. Natürlich könnt ihr es in dem Sinne verstehen, ihr würdet es eurer Tochter auch wünschen, aber trotzdem entsteht da so ein Bild, finde ich, von erster und zweiter Klasse, dass die Gesundheit auf jeden Fall über allem steht und dass es ein vielleicht auch lebenswerteres Leben ist. Empfindet ihr das ähnlich oder wie geht ihr mit solchen Sätzen zum Beispiel um?
Gesundheit ist natürlich das Wichtigste, klar. Ne? Aber es ist eben erstmal, finde ich, gehört es gehört da mehr zu. Ne? Nicht nur die Frage, ist das Kind gesund, ist Mama gesund? Ich finde auch Eltern mit Einschränkungen, sei es jetzt eine Sehbehinderung oder, was ja durchaus auch immer mal ein Thema ist, gesellschaftlich leider noch nicht so ganz anerkannt, aber es gibt ja durchaus auch Eltern mit einer kognitiven Einschränkung. Das können auch liebevolle Eltern sein. Ne?
Ja.
Und selbst wenn das Kind eine Einschränkung hat, ob es jetzt das Down-Syndrom ist oder was auch immer, auch dann, finde ich, gibt es noch mehrere Faktoren als eben dieses Thema Gesundheit, die das Kind und die Familiensituation zu einer glücklichen Familie machen.
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, sehr schön. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ich jetzt so euch so zuhöre, ihr seid total reflektiert, ihr habt besondere Alltagssituationen. Ich könnte mir vorstellen, dass eure Tochter in diesem Umfeld auch total inklusiv aufwächst. Merkt ihr vielleicht jetzt schon, dass sie vielleicht andere Eigenschaften entwickelt, die andere Kinder nicht entwickeln würden? Ihr meintet schon, ihr ist bewusst, dass sie Dinge euch mehr in die Hand geben muss oder so. Oder vielleicht ist auch ihre Sprache anders. Merkt ihr da irgendwas, was ihr ihr besonders mit auf den Weg schon geben konntet? Okay, sie ist erst 2, aber vielleicht trotzdem.
Ja, sie ist erst 2, aber sie hat durchaus schon ein Bewusstsein dafür, dass wenn wir rausgehen, dann heißt es Mama Stock, Papa Stock, ne? Dann auch darauf besteht, dass wir den Stock mitnehmen. Bei Steven ist es ja eben auch unausweichlich. Bei mir kommt es immer darauf an, wie wir uns gerade fortbewegen, weil wenn sie im Buggy sitzt, den ich ja dann eben schiebe, dann nehme ich meinen Stock nicht mit. Und sie spielt auch das Blindsein nach, also dass sie sich eine Mütze sucht, die über den Kopf zieht und dann, wir haben Stevens ersten Blindenstock, der eben halt relativ kurz ist, wo sie dann auch mal das Blindsein mit nachspielt. Also dahingehend entwickelt sie, denke ich, schon Bewusstsein, wie es später sein wird, das ist, kann man ja heute schwer sagen. Ja. Also ich würde aber schon dazu tendieren, dass sie da mehr ein Bewusstsein für hat, eben dadurch, dass sie damit aufwächst, als vielleicht ein anderes Kind, was gar keinen Bezug zu einer Behinderung hat.
Ja.
Ja.
Sie macht das auch draußen, wenn wir unterwegs sind, so auf dem Spielplatz oder so, dann nimmt sie halt auch manchmal den Stock und will dann damit halt laufen. Da muss sie natürlich mal gucken, dass sie weder Tiere, Kleinkinder noch Passanten erschlägt, aber in der Regel klappt das.
Ja, kann ich verstehen, ist bei uns ähnlich. Man merkt, wir haben trotzdem viele Überschneidungen. Und ich wollte gern zum Schluss noch ein Zitat anbringen von der Autorin Hanna Reuter. Wer ohne Kind blind sein Leben gemeistert hat, wird das auch mit Kind schaffen. Würdet ihr das genauso unterschreiben?
Ja, ja. Die liebe Hanna hat auf jeden Fall recht. Also wir kennen uns. Genau, ja. Und sie weiß es ja selber in Anführungszeichen am besten. Sie ist ja auch blind. Und ja, natürlich, es ist einfach so, wer vorher sich Strategien und Hilfsmöglichkeiten zurechtgelegt hat, um sein Leben zu meistern, schafft das auch mit Kind. Ne? Also es ist zum Beispiel sowohl mit als auch ohne Kind, was man in jedem Fall immer braucht, ist ein gutes Netzwerk. Also jeder, der Seheinschränkungen hat, muss gut netzwerken können, weil es sind einfach so die Kleinigkeiten im Alltag, die einen dann natürlich manchmal dazu bringen, auch auf Unterstützung anderer Leute zurückzugreifen. Ne? Und auch wenn ich weiß, hey, manche Dinge gibt es, die kann ich alleine und ich kriege jetzt aber Unterstützung, dann wäre ich blöd, wenn ich die ablehne. Wenn wir in der Situation sind, zum Beispiel, Kind wird nachts krank und du musst jetzt doch mal irgendwie zum Arzt oder in die Notfallambulanz, Kinderklinikum, dann kannst du natürlich überlegen, nehme ich mir ein Taxi, nehme ich mir einen Bus oder frage ich mal eben bei Leuten vielleicht nach, wo ich weiß, hey, die kann ich jederzeit ansprechen, die würden da mit uns hinfahren. Ne?
Ja.
Wir waren auch mal, da war Paula noch klein, mussten wir abends in die Notapotheke, weil uns, ich glaube, die Fieberzäpfchen ausgegangen sind.
Ja, irgendwas fehlte. Am Wochenende.
Ja, natürlich.
Also ist
Samstag. Wer kennt es nicht.
So, natürlich hätten wir da jetzt mit dem Taxi hinfahren können. Wir haben bei unseren Nachbarn geklingelt und gesagt, hey, können wir? Und es ging, klar. Ne? Ab ins Auto und los.
Sehr schön. Ich finde, das ist auch ein guter Impuls, sowieso auch generell als Eltern, als Mama, wie auch immer für jeden Menschen eigentlich, dass man mal wieder mehr auf die Hilfe von anderen zurückgreifen kann. Oder das würde uns auch alle wieder ein bisschen mehr näher zusammenbringen.
Natürlich.
Finde ich sehr schön, ja.
Und das ist auch etwas, weil wir vorhin auch das Thema Elternassistenz haben, ne? Das ist auch etwas, was wir auch in der Elternschaft, in der Kita erleben, dass wenn wir eben draußen sind, ne, dass irgendwo gesagt wird, hey, ja klar, gucken wir ein Stück weit auch mit auf Paula, ne? Oder wenn das ist. Wir haben letztens darüber diskutiert, ich muss dazu sagen, ich bin bei uns in der Kita in der Elternvertretung mit und da haben wir in der letzten Runde diskutiert, ja, wäre es mal irgendwie eine Möglichkeit, nachmittags mit den Kindern irgendwie auf dem Indoor-Spielplatz zu gehen. Da habe ich gesagt, ja, finde ich, coole Idee. Allerdings muss ich gucken, dass ich da Assistenz mitnehme. Ich bin da raus. So, dann kam von allen Eltern, die halt auch mit in der Elternvertretung sind, nee, warum, wir sind doch auch noch da.
Sehr schön.
Ne? Und das sind einfach so Momente, wo man sagt, ja, das ist eigentlich das, was Inklusion will. Ne? Inklusion ja. Möchte eigentlich, dass die Gesellschaft mehr aufeinander guckt und Themen, die zum Beispiel Behinderung oder wie auch immer, dass die einfach eine untergeordnete Rolle spielen.
Ja, ja. Das war ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Liebe Marina, lieber Steven, ich danke euch total für dieses schöne Gespräch, für eure Offenheit. Gibt es noch irgendwas, was ihr am Ende noch loswerden wolltet, noch mit auf den Weg geben wollt? Oder war das gerade schon Stichwort Inklusion ein schöner Abschluss auch für euch?
Man sollte einfach auch trotz Einschränkungen seinen Lebensweg gehen und seine Ziele und Träume erfüllen und ja, das aus seinem Leben machen, was man möchte und nicht das, was andere wollen.
Genau, und für alle Hörerinnen und Hörer, vielleicht mit Einschränkungen, die auch sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind zu bekommen, macht's. Das ist das Schönste, was es gibt.
Sehr schön. Danke. Ich danke euch und für euch da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Schreibt uns gerne was in die Kommentare, sei es Fragen oder Anmerkungen. Wir freuen uns immer über Interaktion mit euch. Und somit bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Mella.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.